Unterwegs für die Gesundheit. Gesund nah. Der Podcast der AOK Baden-Württemberg.
Auf einmal steht die Welt still. Nicoletta Prevete ist gerade in der Mannheimer Fußgängerzone unterwegs, als ihr Handy klingelt. Ihre Ärztin ist dran. Diagnose: Brustkrebs. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Das war vor 7 Jahren. Ich bin Martin Hoffmann und in den vergangenen Monaten habe ich viel zum Thema Brustkrebs recherchiert. Die Zahl der Brustkrebspatientinnen ist in den letzten 5 Jahrzehnten insgesamt angestiegen. Trotzdem überleben heutzutage prozentual deutlich mehr Frauen als früher. In vielen Köpfen ist die Diagnose Krebs aber immer noch mit dem eigenen Todesurteil fest verbunden. Auch wenn das faktisch so nicht stimmt, was eine aktuelle britisch-amerikanische Langzeitstudie gezeigt hat. Gerade beim Brustkrebs hat sich die Diagnostik deutlich verbessert. Durch die therapeutischen Fortschritte wird dieser nämlich sehr viel häufiger in einem frühen Stadium erkannt und kann dann so auch besser behandelt werden. Nicoletta Prevete hat den Krebs besiegt, vorerst jedenfalls. So ganz sicher kann man sich da ja nie sein. Mit ihr bin ich in Mannheim verabredet. Sie ist Journalistin und Reporterin und arbeitet beim SWR. Ich bin durch ihren Online-Blog auf sie aufmerksam geworden. Den hat sie während ihrer Erkrankung gestartet. Von Mannheim fahre ich dann weiter nach Tübingen. In der Uniklinik treffe ich Dr. Dominik Daneel. Er ist Assistenzarzt und arbeitet in der Abteilung für Frauengesundheit. Er kommt gerade aus San Antonio in den USA. Dort war er bei einem internationalen Brustkrebskongress und bringt die neuesten Studien und Erkenntnisse mit. Mit ihm will ich vor allem zu den aktuellen Behandlungsmethoden sprechen und fragen, was man selbst tun kann, um das Risiko an Brustkrebs zu erkranken, zu senken. So, ich bin jetzt gerade in Mannheim angekommen und bin jetzt hier im neuen Gebäude vom SWR. Und Nicoletta hat gesagt, hoch in den ersten Stock. Und da sehe ich sie schon. Hallo Nicoletta.
Hallo, schön, dass ihr da seid. Freut mich.
Ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Und 16:30 bist gerade fertig mit Arbeiten, oder?
Ich habe für euch aufgehört und habe uns einen schönen Raum hier angemietet, damit wir in Ruhe reden können.
Super, dann da hinten, glaube ich,
genau.
Da ist die Tür offen.
Ne? Komm
dann
einfach mit.
Nicoletta, 2017 wurde bei dir Brustkrebs diagnostiziert. Wie kam es denn bei dir zu der Diagnose?
Ja, tatsächlich habe ich das ganz klassisch eigentlich selbst ertastet, leider an meinem eigenen Geburtstag. Und da war das große Aufräumen nach der Party und ich hatte einen Modeschmuck, eine Kette an, die irgendwie eine Allergie erzeugt hat. Und deshalb habe ich während des Geschirrspülens an mir rumgekratzt. Und weil dieser Knoten so prominent wirklich fast am Dekolleté war, also eigentlich schon für mich außerhalb des Brustbereichs, habe ich das relativ einfach selbst ertastet. Aber bis dann das tatsächlich diagnostiziert wurde, ist leider ein halbes Jahr vergangen, weil man erstmal davon ausging, dass das eine harmlose Sache ist, der man nicht weiter nachgehen muss.
Okay, welche Größe war das ungefähr?
Wie eine Erbse.
Wie eine Erbse.
Ja,
okay.
Und hat sich, also es war wirklich gut abgrenzbar, abtastbar wie eine Erbse, hat zunächst auch erstmal gar nicht wehgetan oder gedrückt, sondern wurde eigentlich von mir nur bemerkt, wenn ich wirklich hingegriffen habe, hat sich aber dann im Laufe der Monate schon verändert, dass es dann angefangen hat halt zu drücken, auch wenn man sich gar nicht drum geschert hat sozusagen im Ruhezustand. Und dann wurde es für mich auch unangenehm und kritisch. Dann habe ich dem Frieden ehrlich gesagt nicht mehr getraut. Da konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass das irgendwas Harmloses ist.
Wie kann es sein, dass es ein halbes Jahr dauert für so eine Diagnose?
Also es wurde runtergespielt, auch zum Teil wirklich mit schlimmen Sprüchen, muss ich sagen. Also meine Frauenärztin war ganz gewissenhaft, die hat mich sofort ins Brustzentrum geschickt, dass man da nachschaut, dass man selber nochmal einen Ultraschall macht, eine Mammographie. Aber ein MRT wurde mir verweigert von der Radiologin mit den Worten, ja, wir wollen ja hier keine Kosten verursachen, weil Ihnen ein Pickel nach innen gewachsen ist. Und wir wollen ja mal die Pathologen hier nicht zum Lachen bringen. Ich habe mir dann eine Zweit- und sogar eine Drittmeinung geholt. Und dann hieß es, man beobachtet das, man schaut alle 3 Monate danach. Und als dann im September nochmal eine Sonographie gemacht wurde, ging alles super schnell. Also ich musste wirklich von jetzt auf gleich eine Biopsie überstehen, die ich erst so gar nicht wollte, weil man hat mich regelrecht damit überfallen. Und man hat richtig gemerkt, wie die Ärzte nervös wurden und dass sie jetzt schnell handeln wollen und müssen. Und das ist echt ein unschöner Verlauf gewesen. Ich bin aber damit nicht alleine. Also ich habe viele Frauen kennengelernt, die ganz ähnliche Geschichten erzählt haben.
Wie ging es denn dann weiter?
Nach dieser Sonografie wurde sofort eine Biopsie, eine Stanzbiopsie gemacht. Und am nächsten Tag wurde mir leider auch das nicht allzu schön die Diagnose am Handy mitgeteilt und dann hat man mir gesagt, dass es eben bösartig ist. Dass,
am Handy?
Am Handy, genau. Ein bösartiger Tumor, wie man in der Biopsie schon erahnen konnte am Vortag. Und ich möge dann am Nachmittag dann eben kommen und man würde alles mit mir besprechen. Und es war halt mittags um 12 und ich war in der Stadt unterwegs in meiner Mittagspause und ja, was soll ich sagen? Ich war komplett geschockt, in Tränen aufgelöst, wusste eigentlich nicht mehr ein noch aus und habe dann eine gute Freundin angerufen, die dann den Nachmittag ein bisschen mit mir überbrückt hat und mit mir dann auch dahin ist. Später kam dann noch mein Mann dazu, der leider ein bisschen außerhalb arbeitet und auch einfach einen Weg hat, um dann eben dazu zu kommen. Und dann sind wir da eben am Nachmittag hin und haben uns dann das alles angehört. Aber eigentlich ist man wie unter einer Glasglocke. Man ist wirklich geschockt. Man hat das Gefühl, die ganze Welt dreht sich weiter, aber man ist kein Teil mehr davon. Und man ist wie aus der Welt gefallen eigentlich, ja, weil Krebs ist so ein großes Wort und man hat natürlich gar keine Ahnung, was jetzt auf einen zukommt, was das eigentlich heißt, welche Behandlungen jetzt auf einen zukommen. Man verbindet damit sofort Tod, ja, und glaubt, man müsste gleich mal sein Testament machen. Aber ich glaube, das ist ein normaler Schockzustand am Anfang. Ist immer gut, wenn man jemanden mitnimmt, der vielleicht nicht ganz unmittelbar betroffen ist, der auch besser zuhören kann dann bei solchen Gesprächen, weil man glaubt gar nicht, wie viel man nicht mitbekommt aufgrund seines Zustands und man dann rausgeht und eigentlich ein einziges Fragezeichen ist, ja, weil man irgendwie nur die Hälfte verstanden hat von dem, was einem mitgeteilt wurde.
Welche Therapien hast du machen müssen oder wurden gemacht?
Ja, tatsächlich wurde ich keine 3 Wochen später dann operiert. Man hat mir gesagt, das könnte ich durchaus brusterhaltend machen, weil der Knoten nicht so groß sei. Und das habe ich dann auch gemacht. Weil, wie soll ich sagen, ich glaube, ich habe mich mit der Abnahme der Brust nicht wirklich beschäftigt. Also ich war jetzt einfach nur froh, dass man mir gesagt hat, das kann alles an Ort und Stelle bleiben. Wir entfernen den Knoten und dann schauen wir mal, ob eine Chemotherapie nötig ist oder nicht. Die Operation selber ist keine große Sache. Die habe ich auch gut weggesteckt. Die Zeit danach war schrecklich. Also weil damals gab es den Oncotype, das ist ein Test, ein genetischer Test, mit der praktisch die DNA des Krebses ermittelt wird. Das wurde nicht von den Krankenkassen bezahlt. Das ist mittlerweile anders. Und man hat mir empfohlen, das privat zu bezahlen, das zu veranlassen. Und das Ganze wurde in die USA geschickt. Das heißt also, die Gewebeentnahme wurde in die USA geschickt. Und das Ergebnis, ob ich eine Chemotherapie benötige oder nicht, hat 3 Wochen gedauert. Und ich würde sagen, von diesen 1,5 Jahren Therapie waren diese 3 Wochen die größte Hölle, die ich durchmachen musste. Weil man so viel Kopfkino entwickeln kann, sich so viel Gedanken machen kann. Was kommt da auf mich zu? Meine Kinder waren gerade mal 7 und 12. Wie soll ich das mit den Kindern machen? Mein Mann, der arbeitet 100 Kilometer entfernt von unserem Wohnort, der ist tagsüber nicht da. Wie soll ich meinen Alltag wuppen? Was bedeutet das überhaupt für mich? Häng ich in Anführungszeichen ständig kotzend über der Kloschüssel? Horror, einfach nur Horror, bis dann eben dieses Ergebnis da war. Das war sehr, sehr, sehr anstrengend, muss ich wirklich sagen.
Wie ging es denn dann weiter? Du hast gerade gesagt, du hast 2 Kinder, irgendwie ein Mann arbeitet jetzt nicht zu Hause, also kein Homeoffice, sondern 100 Kilometer weg.
Ja.
Wie hast du dein Leben organisiert und welchen Stellenwert hat die Krebserkrankung in diesem ganzen Gebilde dann gemacht?
Also ich möchte sagen, Kinder haben ist von Vorteil, weil die einem immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen und man muss einfach ein Stück weit funktionieren. Ich habe einfach während der Therapie andere Frauen getroffen, da waren die Kinder schon aus dem Haus oder sie hatten vielleicht keine Kinder. Und da ist man natürlich viel stärker bei sich. Ich musste mich einfach zusammenreißen. Also die mussten in die Schule und da musste man aufstehen und die Schulbrote schmieren und die sind mittags wieder heimgekommen und hatten Hunger und es waren Hausaufgaben zu machen.
Geben Struktur einfach auf.
Ja, genau. Tag, ne? Der Tag hatte eine Struktur. Das hat mich davon abgehalten, mich ununterbrochen damit zu beschäftigen. Ich habe, weil ein Kind auf alle Fälle noch unter 12 war, hatte ich Anspruch auf eine Haushaltshilfe während der Chemotherapie. Ein gewisses Stundenkontingent, das habe ich bei meiner Krankenkasse eingereicht. Und dann hatte ich 2 bis 3 Mal in der Woche Unterstützung im Haushalt, weil mein mich behandelnder Arzt gesagt hat, sie werden an manchen Tagen nicht einmal mehr ihre Wäsche schaffen. Und ich habe den nur angeguckt, ja, als wäre ein Marsmännchen, weil ich war 100% berufstätig. Ich habe mich um 2 Kinder alleine gekümmert tagsüber. Ich habe mich um mein Haus gekümmert, um meinen Garten. Und dann kommt jemand daher und sagt, sie werden an manchen Tagen nicht mal die Wäsche schaffen. Das kann sich jemand nicht vorstellen. Ja, also jemand Gesundes, jemand so, ja, ich will mal sagen, ich bin eine recht quirlige Person und immer in Action. Ich hielt das für Quatsch.
Jetzt hast du vorhin gesagt, als du dieses Telefonat hattest und dann Brustkrebs gehört hast, da geht ja dieser Film los erstmal. Und in dem Film ist auch Tod natürlich, spielt eine große Rolle. Ja. Und wenn wir uns die letzten, ich sage es mal, Jahrzehnte anschauen, man kann sagen, Brustkrebs, also den Schrecken hat es nicht komplett verloren, aber wir haben natürlich nicht mehr diese Sterblichkeitsraten wie vor 30, 40 Jahren. Trotzdem ist es natürlich immer noch, es ist Krebs. Und das kann auch ganz, ganz anders ausgehen. Inwiefern war das in deinem Kopf, also Familienmensch, Familie, 2 Kinder, Mann, du stehst voll im Leben. Inwiefern war das bei euch auch Thema zu Hause, dass das eigentlich auch anders ausgehen kann, theoretisch?
Es stand ja relativ schnell fest, dass es kein metastasierender Brustkrebs ist. Und solange es in Anführungszeichen nur in der Brust ist, sieht es ja erstmal gut für einen aus. Ja? Die Angst, dass es endlich ist, kam tatsächlich erst, nachdem ich alle Therapien hinter mir hatte, weil ich in der Reha, in der ersten Reha erfahren habe, dass wenn es jetzt metastasierender Brustkrebs ist, dass man nichts mehr tun kann. Dann gibt es nur noch lebensverlängernde Maßnahmen. Man kann auch relativ, also lang und auch gut noch damit leben, aber das ist wirklich endlich.
Und es ist halt da, ne? Also es ist halt permanent da.
Ja. Und dieses Wissen, möchte ich fast sagen, hat mir Gott sei Dank 1,5 Jahre gefehlt. Mhm. Ja, also ich bin immer davon ausgegangen, okay, auch wenn es woanders jetzt wäre, da geht man dann vielleicht genauso vor. Da macht man halt auch eine Chemotherapie und wenn es gut geht, dann ist man geheilt. Dass es da keine Heilung gibt, das war mir nicht bewusst. Und so muss ich sagen, dass ich eigentlich jetzt, wo das 7 Jahre her ist, eher Angst habe, dass was wiederkommt und vor allen Dingen an einer anderen Stelle wiederkommt. Und dass ich es dann nicht packen werde, ist fast größer als damals, weil man mir ganz klar gesagt hat, sie machen jetzt einfach alles, was zu machen ist, und dann ist das Thema für sie erledigt. Ja, mhm. Da ich jetzt relativ viele Frauen kennengelernt habe, die dann doch jetzt ein Rezidiv bekommen haben, ich kenne jetzt auch Frauen, die eben metastasierenden Brustkrebs haben, sieht meine Welt ein bisschen anders aus als damals. Damals habe ich es wirklich so wie so eine Aufgabe gesehen, mhm. Wie so ein Zinnsoldat. 1,5 Jahre, go for it.
Haken dran, habe ich geschafft und dann
weiter geht's, ja. Genau.
Wie wichtig ist es denn, dass man da jemanden hat, der dich auffängt in so einer Situation?
Ich finde das super wichtig. Das Umfeld ist sehr, sehr wichtig. Also das trägt einem, die Freunde, die Familie, der Partner, die Partnerin. Das ist enorm wichtig. Aber was mir damals nicht bewusst war, und da möchte ich auch echt einen Appell sozusagen loswerden, gerade die engsten Angehörigen brauchen auch Betreuung. Mhm. Also ich selber hatte eine Psycho-Onkologin an meiner Seite, mein Mann nicht. Also er sah da jetzt keinen Bedarf und natürlich wäre es jetzt einfach mit einem Termin mehr auch verbunden gewesen. Aber ich kann nur allen Angehörigen raten, sich ebenfalls Unterstützung zu holen. Das ist eine schwere Zeit. Mhm. Und die Angehörigen haben Angst um einen, sehr, sehr viel Angst. Und die brauchen auch wirklich psychologische Unterstützung. Das ist sehr, sehr wichtig für die Angehörigen. Ja, die können das nicht alleine tragen.
Jetzt hast du vorhin gesagt, ich sage aber, das sind sehr viele Sachen schiefgelaufen bei dir auch, ne? Also ja, gerade was die Diagnose angeht, den Zeitraum da und da, also so ein paar Sachen, wo man sagt, okay, da geht's, das geht deutlich besser, ne? Also das sollte bei hoffentlich vielen anderen Frauen deutlich besser so funktionieren. Was würdest du dir denn wünschen für Brustkrebspatientinnen auf ihrem Weg von Diagnose bis hin zur hoffentlich endgültiger Heilung auch?
Also tatsächlich sehr gerne eine erste Broschüre, die man den Patientinnen in die Hand drückt. Ich bin damals zu meiner Krankenkasse gegangen, weil ich dann auch immer sehr kopfgesteuert bin. Sobald ich die Diagnose hatte, bin ich zu meiner damaligen Krankenkasse und habe gesagt, so, das ist meine Diagnose. Was muss ich beachten? Wo sind die Informationen? Haben Sie Broschüren, die Sie mir geben können, damit ich mal ein bisschen weiß, was das bedeutet, was auf mich zukommt? Und sie haben gesagt, sie müssen nichts beachten und wir haben auch nichts für sie. Und das muss ich sagen, das hat mich echt geschockt, weil ich dann auch in weitere Fallen getappt bin. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass ich meine Perücke nur bei einem Friseur machen durfte, der mit der Krankenkasse also einen Vertrag hat, weil sonst die Kosten nicht übernommen werden. Das hätte man mir freundlicherweise dann in diesem Gespräch ja mal mitteilen können, was man nicht getan hat. Und ich habe gemerkt in vielen Gesprächen und eben auch selbst, dass sich jede Betroffene von Neuem alle Informationen zusammenfischt und holt und das Internet leer liest. Ja?
Kann eigentlich nicht sein, oder?
Das kann nicht sein. Ja? Ich habe auch zu meiner damaligen Klinik, wo ich zuerst in der Chemo war, dann später habe ich das ambulant gemacht, weil ich nicht zufrieden war, habe ich auch gesagt, wo ist denn hier mal ein Fahrplan? Wo ist denn hier mal ein bisschen Infomaterial, das sie den Frauen in die Hand drücken? Das kann doch nicht sein, dass jede Betroffene, jede Achte ist betroffen, von vorne anfängt und sich alles zusammensuchen muss, was das eigentlich jetzt für sie bedeutet. Ich kann es jetzt nicht sagen, ob es mittlerweile besser ist. Ich weiß zum Beispiel, dass eine Kollegin von mir aufgrund der gleichen Situation ein Buch geschrieben hat während ihrer Erkrankung, um all diese Informationen, die die Frauen brauchen, zu sammeln und in einem informativen Buch zusammenzufassen, weil es ihr nämlich genauso ging. Es gibt ja auch Stellen, an die man sich getrost wenden kann. Also Informationsstellen zum Beispiel von der Deutschen Krebshilfe in Heidelberg. Da kann man anrufen, da kann man am Telefon ganz viel Wissen schon mal sammeln, Literatur. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass man informiert ist.
Genau, und wir werden auch bei uns in den Shownotes unter dem Podcast, werden wir natürlich auch einiges nochmal verlinken, auch einiges, was du gerade gesagt hast, dass da auch, ich sage jetzt mal, dass man leichter auf die Informationen zugreifen kann vielleicht.
Ja.
Was ich online auch gefunden habe, ist das Projekt Sei dein Freund oder Sei ein Freund, das D ist in Klammern. Was hat es denn damit auf sich genau?
Ich habe mir gedacht, was mache ich jetzt mit der Zeit? Gehe ich jetzt wirklich nur zu Ärzten, zu Therapien und bespaß meine Kinder? Das bin ich nicht. Was kann ich? Ich kann ganz gut schreiben. Also habe ich erstmal so einen privaten Blog entworfen. Mal wieder so eine schlaflose Nacht gehabt. Hat man manchmal nach Chemotherapien morgens um 4 an den Rechner gesetzt und habe beschlossen, okay, ich blogge jetzt mal so aus meiner kleinen Chemo-Welt in Anführungszeichen. Aber so wie ich halt bin, relativ trocken, mit trockenem Humor. Und hatte dann so Rubriken wie Ärzte-Bullshit-Bingo, also die blödsten Sprüche, die man mir zum Beispiel an den Kopf gedrückt hat, von Ärzten und Pfleger und Pflegerinnen. Die blödesten Tipps, die man mir gegeben hat. Man kriegt auch sehr viele ungebetene Tipps, genau. Jemand wollte mir auch irgendwie Haschcookies backen, das würde angeblich beruhigen. Also solche Anekdoten habe ich dann halt einfach so zusammengeschrieben. Und ich wollte ganz gerne auch eben ein Fotoprojekt initiieren, weil in der Klinik, in der ich war, hat mich der damalige Arzt in den Keller geschickt während einer Behandlung und gesagt, da gäbe es eine super Ausstellung, die sollte ich mir mal angucken, das würde mir bestimmt helfen, psychisch und moralisch. Und die war schrecklich. Diese Ausstellung war so schrecklich. Ich dachte wirklich, ah ja, okay, das war's.
Warum schrecklich? Also
wie soll ich sagen, die hatten halt alle diese Tücher auf dem Kopf und dann so schwarze Ränder unter den Augen, traurige Texte dazu. Ich dachte, okay, ja, das war's. Also mein Ende naht offensichtlich. Mhm. Offensichtlich bin ich zu blöd, um es zu kapieren, wie schlimm es wirklich ist. Also mir hat das nichts gegeben, gar nichts. Und das ist mir wieder eingefallen und dann dachte ich, das kann man doch irgendwie besser machen. Und es hat wirklich 5 Jahre gedauert, bis ich eine Fotografin gefunden habe, eine People-Fotografin, die eben selbst mal erkrankt war und die einen ganz anderen Zugang zu dem Thema hat und die auch gesagt hat, in großer Robe, schön, stark, mutig, mutmachend. So hat auch mal eine Zeitung über uns geschrieben, Mannheimer Mutmacherinnen. Und ich finde, wir haben super coole Porträts. Wir sind da sehr, sehr stolz drauf. Und das ist das, was wir eigentlich auch vermitteln wollen. Das ist nicht das Ende. Da muss keiner sein Testament machen. Nicht einmal bei metastasierendem Brustkrebs muss man sofort sein Testament machen. Und die Frauen sind mehr als eine Erkrankung, sind mehr als ihre Narben, ja. Alles noch Leute, die einen Beruf haben, die Partner, Partnerinnen sind, die Kinder haben, die Hobbys haben, Freunde. Also dieses, ja, auf so eine Krankheit reduziert werden, das will keiner, das braucht auch keiner.
Ich habe mir die Bilder angeguckt, also ich muss sagen, das sind wirklich starke Bilder von sehr, sehr starken Frauen. Für mich waren diese Bilder auch so eine Art Bergfest, so eine Etappe geschafft und das hat man den Frauen oder sieht man den Frauen auf den Bildern wirklich an. Also ja. Das sind ganz anders, als du diese Fotoausstellung gerade beschreibst. Ich glaube, ja. Das ist das genaue Gegenteil, was ihr da hingekriegt habt.
Ja.
Wie würdest du denn sagen, wie geht's dir denn heute, wie geht's dir jetzt gerade?
Gesundheitlich muss ich sagen, habe ich ein paar Kriegsverletzungen mitgenommen. Ich hatte vorher schon eine Autoimmunerkrankung und wie eine Krankenschwester so liebreizend mal formuliert hat, was vorher scheiße war, wird hinterher selten besser. Genau, das war dann tatsächlich bei mir der Fall. Also meine Autoimmunerkrankung hat sich deutlich verstärkt. Ich bin jetzt im Grunde genommen chronisch krank, habe auch einen Schwerbehindertenausweis und bin immer auf Medikamente angewiesen. Ist aus dem rheumatischen Formenkreis. Das heißt, manche Tage sind halt blöder als andere, was halt den Bewegungsradius halt auch angeht. Aber auch das kriegt mich nicht klein. Also
Hätte ich auch nicht vermutet, muss ich sagen, dass ich sowas auch noch gleich kriege.
Nein, also ich bin 100% berufstätig und genau, ich wollte auch einfach wieder 100% in meinen Beruf zurück. Das tut mir auch gut. Seelisch, ja, also jetzt speziell auf die Krankheit bezogen, ist das halt manchmal so ein Auf und Ab. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade, bin ich in einer Phase, wo wieder viele Kontrollen anstehen. Da merke ich, da bin ich nervös und mache mir natürlich auch Sorgen und habe auch mal eine halbe Nacht, eine schlaflose Nacht. Das kann schon durchaus sein. Aber wenn dann das alles vorbei ist und gut ist, dann versuche ich das auch wieder beiseite zu schieben und weiter geht's.
Nicoletta, vielen, vielen Dank dir. Dankeschön.
Danke dir.
Ich muss sagen, ziemlich heftig. Das hängt mir noch ganz schön nach, war ganz schön emotional. Gerade, dass es auch so lange gedauert hat, bis wirklich eine Diagnose feststand. Und zum Glück hat sich dadurch der Krebs nicht verschlimmert. Und dass es sowas wie ein Infostarter-Set für Brustkrebspatientinnen anscheinend nicht gibt, ist für mich irgendwie nicht nachvollziehbar. Und ich muss da gleich mal bei Dr. Daniel nachhaken, wie das so in Tübingen läuft. Es ist jetzt kurz vor 16 Uhr und ich bin gerade im Aufzug in der Frauenklinik und fahre hoch in den 6. Stock. Dominik Daniel, der nimmt sich vor seiner Nachtschicht nochmal Zeit für mich und gemeinsam mit der AOK Baden-Württemberg arbeitet er außerdem auch noch an einem Forschungsprojekt zur endokrinen Therapie und dabei geht es um die medikamentöse Behandlung des Krebses. Und wir treffen uns in der Bibliothek und ich glaube, da vorne wartet er schon auf mich. Dr. Daniel, hallo, hallo.
Hallo, guten Abend, Herr Hoffmann.
Sie haben gemeint Bibliothek.
Genau, wollen wir einfach rübergehen?
Ja, sehr, sehr gerne. Herr Dr. Daniel, wie entsteht Brustkrebs eigentlich?
Oh, das ist eine sehr gute Frage, die man eigentlich schlussendlich noch nicht so wirklich beantworten kann. Brustkrebs ist eine sehr häufige Erkrankung. Sie trifft jede 8. Frau statistisch gesehen einmal in ihrem Leben und den einen Brustkrebs gibt's eigentlich gar nicht. Es gibt da ja unterschiedliche Typen. Mhm. Es gibt ungefähr 75-80% der Frauen haben einen hormonabhängigen Brustkrebs. Wie gesagt, 20-25, die sind nicht hormonabhängig. Und dann gibt's auch noch weitere Marker, die man untersuchen kann, die ich auch eventuell mit Medikamenten angreifen kann. Aber wie der Brustkrebs jetzt tatsächlich tatsächlich entsteht. Das ist jetzt nicht so ein sehr lineares Konstrukt, wo ich sage, ich habe diesen einen Auslöser, sondern da gibt es eigentlich viele verschiedene Ursachen. Viele Patientinnen haben eine familiäre Belastung, aber natürlich auch Lifestyle-Faktoren. Also vor allem Alkoholkonsum, Zigarettenkonsum, Adipositas ist ein großer Risikofaktor und natürlich auch verschiedene Belastungen, also Giftstoffe können das natürlich auch immer auslösen. Stress mit Sicherheit auch. Also es ist kein unifaktorielles, sondern eher ein multifaktorielles Geschehen.
Sie haben jetzt gerade unterschieden hormonabhängiger Brustkrebs und hormonunabhängiger Brustkrebs. Mhm. Was ist denn hormonabhängiger Brustkrebs? Was ist das?
Man weiß, dass einer der größten Treiber für Brustkrebs, weil das ja auch fast bis zu 80% der Patientinnen haben, die Hormonrezeptoren sind. Das nennt sich Östrogen und Progesteron. Das sind ja auch Hormone, die im weiblichen Zyklus vorkommen. Und bei diesen Tumoren sind diese Rezeptoren auf der Oberfläche einfach vermehrt ausgebildet. Was sind Rezeptoren? Rezeptoren sind quasi Antennen, die auf den Zellen sitzen, wo dann die Hormone, die im Blutkreislauf umherschwirren, andocken können. Und dann ein Signal weitergegeben wird. Und wenn ein Tumor vermehrt diese Rezeptoren, diese Antennen ausbildet, dann ist die Antwort, die die Zelle auf bestimmte Botenstoffe bekommt, natürlich auch viel, viel intensiver. Und gerade bei diesen hormonabhängigen Brustkrebsen weiß man, dass diese Rezeptoren deutlich verstärkt ausgebildet werden und dann natürlich auch aufgrund der verstärkten Signalbildung einfach die Krebsentstehung begünstigt wird.
Und hormonunabhängiger Brustkrebs, wenn man das mal dagegen überstellt?
Also der ist tatsächlich noch nicht so hundertprozentig gut verstanden. Es gibt zwei verschiedene Marker, die man sich noch angucken muss. Das eine ist der epidermale Wachstumsfaktor, das ist auch im medizinischen HER2. Das ist tatsächlich ein Gen, was auch für eine Antenne, für so einen Rezeptor kodiert. Und wenn der vermehrt auf der Zelle drauf ist, dann kriegt es die Zelle ein Wachstumssignal und proliferiert sehr schnell. Das sind auch deswegen eine der schnell wachsenden Brustkrebsarten, die HER2-positiven Tumoren. Es gibt auch wenige oder Patientinnen, die haben sowohl hormonabhängigen Brustkrebs als auch HER2-abhängigen Brustkrebs. Und dann gibt es dagegen noch die, die haben gar keine Antennen. Also die sogenannten triple-negativen Brustkrebse, weil die sowohl Östrogen und Progesteron nicht haben, als auch HER2 nicht haben. Und bei denen hat man ganz lange nicht so wirklich was fassen können, weil wir ja immer in der Brustkrebstherapie versuchen, zielgerichtet zu behandeln. Gegen die hormonabhängigen Brustkrebse kann ich antihormonelle Therapien geben. Mhm. Gegen den HER2-gerichteten Brustkrebs kann ich Antikörpertherapien geben, die ganz spezifisch dieses HER2 angreifen. Aber bei triple-negativen, da ist es ganz schwierig. Mhm. Und da hatte man eigentlich bisher immer nur die Chemotherapie. Man hat aber in neuesten Studien in den letzten Jahren herausfinden können, dass diese Tumoren sehr immunogen sind. Das heißt, dass das Immunsystem, wenn wir das auf eine bestimmte Art und Weise aktivieren können, diese Tumoren besonders gut angreifen kann. Und deswegen kann man in den letzten Jahren bei den triple-negativen Tumoren vermehrt die Immun-Checkpoint-Inhibitoren, so nennt sich das, eine Antikörpertherapie einsetzen. Und triple-negative Brustkrebse sind auch vermehrt mit diesen Brustkrebsgenen BRCA1 und BRCA2 assoziiert.
Ist die eine Art gefährlicher als die andere?
Ja, tatsächlich. Also triple-negativ, dieser sehr aggressive Typ, kommt entweder bei jungen Frauen oder auch bei sehr alten Patientinnen vor. Der hormonabhängige Brustkrebs nimmt zu, je älter die Patientin wird. Und beim HER2-Positiven ist es relativ gleichmäßig verteilt. Und das Spannende ist, bis vor 20 Jahren war der HER2-Abhängige die aggressivste Form. Da sind die Patientinnen haben relativ schnell eine Metastasierung entwickelt und sind dann leider auch verstorben, relativ zeitnah. Aber durch diese Antikörper, auf die ich ja schon hingewiesen habe, haben wir eine sehr, sehr zielgerichtete Therapie entwickelt, die dann auch ab 2004, 2005 eingesetzt werden konnte. Und mittlerweile ist das die best zu therapierendste Brustkrebsart. Das heißt, die Hoffnung ist immer nicht verloren, sondern intensive medizinische Forschung kann auch zur Identifizierung von guten Zielen führen und kann dann auch das Verhältnis umdrehen, dass Tumore, die vorher erstmal richtig schlecht waren, eigentlich dann irgendwann sehr gut zu behandeln sind.
Das heißt, in den letzten Jahren hat sich da auch nochmal sehr, sehr viel getan, höre ich da auch so ein bisschen raus.
Extrem viel.
Also, ja. Wie kann man denn hormonabhängigen Brustkrebs am besten behandeln?
Also generell so ein Therapiealgorithmus von der Diagnose bis zur dann auch weiteren Therapie findet ja so statt, dass wenn ich eine Brustkrebsdiagnose habe, dass man dann erstmal gucken muss, wie weit ist der Tumor denn überhaupt schon ausgebildet. Das heißt, ich gucke mir die Tumorgröße an, ich gucke mir an, hat der Tumor vielleicht auch schon in die Lymphknoten in der Achselhöhle sich weiterentwickelt, dahin gestreut, sozusagen. Das ist ganz wichtig, das ist keine Fernmetastasierung. Mhm. Bei Streuen redet man ja immer von, oh, der Tumor hat sich verteilt.
Hätte ich jetzt auch gedacht, weil ich kenne Streuen quasi nur so, okay, es ist weiter gewachsen,
genau.
Es gibt mehrere davon.
Ne? Genau, das ist auch ein Risikofaktor. Das heißt, wenn wir Lymphknoten in der Achselhöhle haben, dann wissen wir, das ist jetzt eher ein Zeichen, dass der Tumor in einem höheren Stadium ist, weil er sich halt schon aus der Brust in die Achselhöhle bewegt hat. Aber das ist jetzt keine Fernmetastasierung. Das heißt, da habe ich noch die Chance, durch eine operative Therapie auch die Lymphknoten mit zu entfernen, die befallen sind, und dann auch, durch dann auch wahrscheinlich noch eine Chemotherapie, die sich anschließt, zu einer Heilung zu kommen. Und die Therapie, also wir gucken uns erstmal das an, machen einen Ultraschall von der Brust. Hier in Tübingen bekommen auch viele Patientinnen Mama-MRT. Das ist noch nicht ganz Standard. Aber
was
das
ist genau Mama-MRT?
Eine Magnetresonanztomographie. Mhm. Das heißt, es ist eine Untersuchung. Es gibt ja zwei verschiedene Röhren. Die Computertomographie, die mit Strahlung arbeitet, und die Magnetresonanztomographie, die mit einem magnetischen Feld arbeitet. Und man kann mit der Magnetresonanztomographie sehr gut sehen, wie weit ist der Tumor ausgebildet. Mhm. Also Ultraschall, Mammographie natürlich, die Röntgenuntersuchung, also quasi das Röntgenbild der Brust, und das Mama-MRT sind so Diagnostika, die man einsetzen kann. Und dann würden wir an die OP-Planung gehen. Jetzt ist halt immer die Frage, mache ich eine Chemotherapie vor der OP oder nach der OP? Mhm. Viele Patientinnen brauchen ja gar keine Chemotherapie. Man sagt ja ungefähr, wenn man sich das statistisch anguckt, 25-30% der Patientinnen bekommen aktuell eine Chemotherapie.
Hätte ich auch nicht gedacht. Also ich hätte auch gedacht, das ist quasi zwangsläufig, dass dann die Chemotherapie sein muss eigentlich.
Gar nicht. Also wir gucken uns ja verschiedene Risikofaktoren an, die eine Patientin mitbringt. Wenn jetzt zum Beispiel schon die Achsel-Lymphknoten befallen sind, dann machen wir auch immer noch einen Staging. Also das kann entweder ein Röntgen-Thorax sein, also ein Röntgenbild vom Brustkorb, und eine Sonographie des Bauches mit der Leber, oder auch mittlerweile in vielen Häusern praktiziert einfach ein CT. Wo man, also eine Computertomographie, wo man sich dann anschaut, gibt es Fernmetastasen? Weil das natürlich ein ganz anderes Behandlungssetting ist. Eine Patientin, die eine Fernmetastasierung hat, die profitiert nicht von einer Operation. Das haben viele Daten gezeigt.
Das heißt, dass dann gestreut ist schon.
Genau. Fernmetastasierung heißt gestreut, also richtig gestreut.
Richtig gestreut, ja. Mhm. Okay, gut.
Also in die Achselhöhle ist nur lokal gestreut, ist nicht so schlimm. Also klar, es ist blöd, und es deutet darauf hin, dass der Tumor die Brust verlassen hat und wir eine höhere Risikosituation haben, aber es bedeutet jetzt nicht, im Sinne von nicht so schlimm, nicht das Ende des Lebens, weil eine fernmetastasierte Erkrankung, also eine echte gestreute Erkrankung in die Knochen, in die Leber, wenn es auch blöd läuft, ins Gehirn, das können wir nicht heilen. Mhm. Also eine lokale Metastasierung, also die Achselhöhle, die Achsellymphknoten betroffen, das können wir heilen. Eine Fernmetastasierung, das können wir leider nicht heilen. Und da läuft es dann einfach auf ein palliatives Therapiekonzept hinaus.
Was ist das genau?
Palliativ bedeutet erstmal im medizinischen Sinne, ich kann es nicht mehr heilen. Mhm. Ich kann die Patientin nicht mehr gesund machen, was ja viele denken. Oder wo viele dann denken, okay, ich sterbe. Und da muss man sagen, ja, sehr wahrscheinlich wird diese Patientin irgendwann an ihrer Krebserkrankung versterben. Das heißt aber nicht, dass sie morgen in 2 Monaten oder 3 Monaten verstirbt, sondern bei Brustkrebs sind wir mittlerweile natürlich immer abhängig vom Subtyp, den ich ja gerade besprochen habe mit den verschiedenen Rezeptoren, sind wir in der sehr guten Lage, dass wir viele sehr effektive Therapieoptionen haben, die auch mit einer relativ guten Lebensqualität einhergehen, so dass viele Patienten noch mehrere Jahre haben. Mhm. Das heißt, ja, palliativ bedeutet, ich kann nicht mehr heilen, bedeutet aber nicht, dass ich sofort sterbe. Und unser Ziel als Ärztinnen und Ärzte ist auch, nicht einfach nur das Leben sinnlos zu verlängern, sondern auch diesem Leben, was man mehr ermöglichen kann, auch ganz viel Qualität zu geben. Mhm. Und das ist quasi der Sinn dieses palliativen Therapiekonzeptes.
Jetzt waren Sie in der letzten Woche in San Antonio. In San Antonio gab es einen, ich sage es mal laienhaft, einen Brustkrebskongress. Mhm. Was haben Sie da mitgebracht?
Also San Antonio ist tatsächlich, ich kann Ihnen gar nicht sagen warum, aber da hat sich tatsächlich der weltgrößte Brustkrebskongress hinentwickelt. Mhm. Es kamen dieses Jahr bis über 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Ländern der Welt dahin. Und es werden da auch die verschiedenen neuesten Erkenntnisse berichtet, sowohl von der operativen Seite, von der strahlentherapeutischen Seite und auch von der systemtherapeutischen Seite. Das heißt, Hormontherapie, Chemotherapie. Und das Spannende ist, dass ja immer die neuesten Studiendaten vorgestellt werden. Und aus Deutschland gab es dieses Jahr besonders viele Beiträge, die sehr spannend waren. Eine Studie war die sogenannte INSEMA-Studie. Da haben Kolleginnen und Kollegen aus Rostock Ergebnisse vorgestellt, wo man sich Patientinnen angeguckt hat, die eine unauffällige, also frühes Mammakarzinom, früher Brustkrebs, hormonabhängig, nicht HER2-abhängig, und im Ultraschall war die Achselhöhle komplett frei. Das heißt, Ziel der Studie war zu untersuchen, wenn ich keine Lymphknoten in der Achselhöhle auffällig habe, muss ich die überhaupt operieren? Und die Studie hat tatsächlich zeigen können, nein, nicht in allen Fällen, aber in bestimmten Fällen können wir eigentlich auch darauf verzichten.
Das haben Sie nochmal unterschieden zwischen Strahlentherapie, Hormontherapie und Chemotherapie.
Genau.
Wie wird entschieden, was genau jetzt eingesetzt wird?
Je nachdem, was für ein Stadium ich habe, was für eine Tumorbiologie ich habe, was für einen Rezeptorstatus ich habe, wie schnell der Tumor wächst, kann ich dann auch schauen, in welche Richtung es geht. Wir sind momentan da immer bestrebt, brusterhaltend zu operieren. Das heißt, wenn möglich, der Patientin nicht oder die Brust zu lassen, weil wir einerseits wissen, es ist für das Wohlbefinden der Patientin besser, wenn sie die Brust erhalten kann. Für die psychische Gesundheit der Patientin ist es besser. Aber tatsächlich ist es heutzutage so, dass eigentlich die Empfehlung ist, eine brusterhaltende Operation ist immer zwingend mit einer Strahlentherapie vergesellschaftet. Mhm. Weil man einfach nicht immer sagen kann, dass wenn ich die Brust erhalte, dass ich doch alles letztendlich entfernt habe. Und da hilft uns die Strahlentherapie, potenziell übrig gebliebene bösartige Zellen in der Brust zu beseitigen.
Also nochmal sicher zu gehen, dass da wirklich auch dann nichts mehr ist.
Bei einer Brustentfernung braucht man das nicht immer. Mhm. Da ist es ja so, dass die Brust komplett entfernt ist und da sind dann, kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass da wahrscheinlich keine übrig gebliebenen Zellen mehr sind. Genau, das ist halt das, wie man eine Strahlentherapie entscheidet oder nicht. Und auch natürlich, ob Lymphknoten befallen sind oder nicht. Bei der Systemtherapie ist es so, hormonabhängige Tumoren behandle ich mit einer endokrinen Therapie. Das heißt, eine Tablettentherapie, je nachdem, ob die Patientin prämenopausal oder postmenopausal ist, also noch ihren Regelzyklus bekommt oder nicht, hat sie ja eine ganz unterschiedliche Hormone, die aktiv sind. Mhm. Und das müssen wir uns angucken, weil wir wissen, dass bestimmte Medikamente in bestimmten Phasen des Lebens bei Patientinnen einfach effektiver sind.
Jetzt habe ich gelesen, dass Sie zusammen mit der AOK Baden-Württemberg auch ein Forschungsprojekt machen zur endokrinen Therapie. Sind das da auch so Ergebnisse, die da rausgekommen sind?
Ja, also wir haben jetzt keine Effektivitätsanalysen von Medikamenten gemacht, sondern so ein Krankenkassendatensatz, der ist ja auch limitiert. Mhm. Wir haben von der AOK Baden-Württemberg knapp 97.000 Datensätze von Patientinnen bekommen, natürlich anonymisiert. Das heißt, ich kann nicht zurückverfolgen, welche Patientin das war, sondern das sind Daten, die uns anonym zur Verfügung gestellt worden sind. Und da konnten wir vor allem Adhärenzanalysen machen. Das heißt, was ist Adhärenz? Adhärenz ist ein Fachbegriff, der beschreibt, wie regelmäßig eine Patientin Medikamente eigentlich einnimmt. Das ist was ganz, ganz Wichtiges, denn ich kann noch so eine gute Therapie haben, wenn die Patientin das Medikament nicht einnimmt, weil es vielleicht schlimme Nebenwirkungen macht, dann bringt das nichts. Man weiß, dass diese endokrine Therapie vor allem Wechseljahresbeschwerden macht. Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Stimmungsschwankungen, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, das sind so die typischen Nebenwirkungen und natürlich auch noch viele mehr, die jetzt ich nicht genannt habe. Und die können so schlimm sein, dass die Patientinnen sagen, hey, ich habe eigentlich darunter gar keine Lebensqualität und dann die Therapie abbrechen. Was machen wir mit diesem AOK-Projekt? Wir konnten uns dadurch halt angucken, dadurch, dass ich ja die Verschreibungsdaten habe, das heißt, ich weiß nicht, welches Rezept ein Hausarzt oder ein Frauenarzt oder auch Ärztin dem Patienten verschrieben hat. Ich weiß aber, welches Rezept die eingelöst haben. Und ich meine, ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber ich gehe zumindest davon aus, dass wenn eine Patientin regelmäßig ein Rezept einlöst, dass sie die Tabletten dann auch tatsächlich einnimmt. Mhm. Und das konnten wir analysieren. Schlussendlich waren ungefähr 16.000 Patientinnen, konnten wir identifizieren, wo wir diese Analyse machen konnten. Und was wir zeigen konnten ist, ja, wenn man diese endokrine Therapie zuverlässig einnimmt, das heißt regelmäßig einnimmt, im Vergleich zu Patientinnen, die das nicht tun, dann ist das Überleben deutlich länger und auch die Rate an Fernmetastasierung, also ob der Tumor streut, ist deutlich niedriger. Und das in einem Bereich, prozentual gesehen, wo wir tatsächlich sonst nur mit viel teureren zielgerichteten Therapien hinkommen. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich schon sehr, sehr effektive Therapieoptionen. Wir müssen halt einfach nur sicherstellen, dass die auch richtig benutzt werden. Und da ist dieses Forschungsprojekt mit der AOK einfach unglaublich wichtig. Und da arbeiten wir auch zusammen dran, dass wir das in den nächsten Jahren vermehrt auch den Kolleginnen und Kollegen näher bringen. Dass wir da einfach noch besser werden, dass unsere Patientin tatsächlich auch die Medikamente einnimmt, die ihnen eigentlich helfen.
Also wie wichtig ist, dass man wirklich regelmäßig zur Vorsorge geht, dass auch Brustkrebs wirklich früh erkannt wird?
Ja, also das ist super wichtig und wir haben auch tatsächlich zeigen können, dass durch eine gut durchgeführte Vorsorge man Tumorerkrankungen nicht unbedingt verhindert, aber in einem früheren Stadium erkennt.
Jetzt habe ich von Nicoletta Privete gehört, die hat gesagt, naja, also als sie die Diagnose bekommen hat, stand sie so ein bisschen alleine da. Also sie wusste gar nicht, was soll ich jetzt machen, und sie musste sich so ganzen Informationen für die nächsten Jahre, für die Therapiemöglichkeiten, wo sie sich hinwenden soll, vielleicht Selbsthilfegruppen oder sowas, musste sich irgendwie selbst zusammensuchen. Wie sieht es denn bei Ihnen aus?
Also generell ist es ja so, dass es ein riesiges Problem ist, was wir auch wissen, dass wenn Patientinnen zwischen Versorgungsstrukturen wechseln, dass da einfach auch ganz viel verloren gehen kann. Manche Patientinnen bekommen die Diagnose Brustkrebs von ihrem niedergelassenen Frauenarzt, der vielleicht auch Brustultraschall und auch Proben entnehmen kann, aber der dann die weitere Therapie nicht machen kann, wo sie dann an ein Zentrum überwiesen werden. Manche Patientinnen werden bei der Verdachtsdiagnose an ein Zentrum überwiesen, und immer, wenn man quasi von einer Versorgungsform in die andere übergeht, dann besteht halt die Gefahr, dass man irgendwie alleine gelassen wird oder auch gar nicht den Anschluss findet. Und da müssen wir einfach besser werden als gesamtdeutsches Gesundheitssystem. Das Zweite ist, was ich aus meiner Erfahrung mit Patientinnen sagen kann, die zu mir dann kommen, wenn wir das erste Mal sprechen, was für eine Krebsdiagnose davor liegt, wie man weitermachen kann, ob man jetzt operiert, ob man jetzt eine Chemotherapie braucht, was so die nächsten Schritte sind, dann ist es natürlich erstmal eine Hammerdiagnose, die die Patientinnen verarbeiten müssen. Und meine Erfahrung sagt auch, dass viele gar nicht so viel von dem Gespräch dann mitbehalten. Man nimmt sich Zeit und versucht natürlich auch Ängste zu nehmen im besten Fall. Aber wenn man dann nach 45 oder 60 Minuten rausgeht und die Patientin fragt, was hast du denn jetzt eigentlich mitgenommen? Ich glaube, dann ist nicht so viel hängen geblieben, einfach weil man natürlich in einer Ausnahmesituation ist. Und bei uns in Tübingen ist es so, dass wir den Patientinnen quasi eine Mappe mitgeben, wo alle Dinge, also die Basics drinstehen, sie mitbekommen. In einfacher Sprache, wo man das nochmal nachlesen kann. Und es ist auch explizit immer das Angebot mit dabei. Wenn Sie nochmal Fragen haben, zögern Sie nicht, melden Sie sich bei uns, sprechen Sie uns an.
Dr. Daniel, vielen Dank. Unglaublich viel gelernt, mega spannend. Danke.
Ja, gerne.
Umso früher der Brustkrebs erkannt und diagnostiziert wird, desto besser sind auch die Therapiemöglichkeiten. Und der Trend geht hin zur individuellen Medizin, also zu Therapien, die ganz individuell auf jede Patientin und auch auf den Krebs genau abgestimmt werden. Wie sieht's denn eigentlich bei euch aus? Hattet ihr schon mal Berührungspunkte mit dem Thema Brustkrebs? Ich muss sagen, ich finde ja wirklich immer bewundernswert, was medizinisch alles so möglich ist und wie enorm sich die Therapiemöglichkeiten in den letzten Jahren entwickelt haben. Trotzdem muss man natürlich sagen, es ist und bleibt Krebs und damit nicht zu unterschätzen. Wenn ihr mehr Informationen zu dem Thema haben möchtet oder vielleicht auch Schwierigkeiten habt, die richtigen Ansprechstellen zu finden, dann schaut mal in unsere Shownotes rein. Hier haben wir wie immer einige wichtige Informationen für euch zusammengestellt. Bei Instagram findet ihr uns unter dem Namen @gesundnah. Und wenn ihr Themenvorschläge oder Fragen habt, immer her damit. Und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen. Ihr wisst, wie das läuft. 5 Sterne Deluxe. Wir freuen uns. Wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid, ist eine tolle Sache. Ich bin Martin Hoffmann. Wir hören uns.
Gesundnah. Der Gesundheitspodcast der AOK Baden-Württemberg.